2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin. Es ist Montag, der 14.12.2020. Ja, ein Montag in einer Woche, die wir einfach nur die englische nennen. Mein Name ist Michael und ihr hört eine gute Stunde nach 19.10 Uhr den Millern-Ton nach dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 2:2 und die Tore schossen 1:0 für Aue durch Testroth, 2:0 für Aue durch Krüger und dann weit zum Ende des Spiels hin Dittgen mit dem 1:2 und Mackinock mit dem 2:2 in der 89. Minute. Ich darf heute wieder mit Thomas vom Aue-Podcast Zwei gekreuzte Mikro sprechen. Moin, Thomas.
Hallo, Michael.
Thomas, wir waren beide nicht im Stadion, logischerweise. Deswegen können wir auch eigentlich gleich ins Spiel einsteigen. Das genau. Drumherum entfällt heute. Wie auch schon in den letzten Malen natürlich. Insofern, kann ich mal vielleicht bei uns beginnen beim Spiel. Freitag pfiffen das die Spatzen schon von den Dächern, dass die Erbhöfe sozusagen gestrichen werden von Schulz. Soll bedeuten, also gestandene Spieler, die sonst immer Stamm gespielt haben, die spielten dann nicht gestern, wie zum Beispiel in erster Linie Torwart Himmelmann, der durch Bodersen ersetzt wurde, aber auch zum Beispiel Bubala, der durch Pakarada ersetzt wurde. Und ganz vorne im Sturm, der ganz junge Matanovic mit 17 Jahren hat gespielt. Der jüngste Zweitligaspieler aller Zeiten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und so ging es auch los. Tim hatte dazu auch nochmal den Bericht geschrieben vor dem Spiel. Er hatte da 10 von 11 Positionen richtig getippt. Insofern Chapeau, Tim. Auch nochmal von hier aus. So ging es bei uns los. Bei euch ist auch einiges geändert worden, glaube ich, ne?
Ja, das war aber eigentlich vorhersehbar. Eigentlich ist die Grundformation so gleich geblieben. Hinten drin gab es nur einen Austausch auf den Außenpositionen, also Jean-Patrick Strauß, der eigentlich etatmäßig rechts in der Verteidigung beziehungsweise auch so ein bisschen rechter Läufer relativ offensiv stark auch ist wieder reingerutscht. Der war im letzten Spiel gesperrt. In dem Sandhausen-Spiel hat er sich eine gelb-rote Karte geholt, hat die dann abgesessen gegen Regensburg, was wir auch verloren haben letzte Woche. Und das ist tatsächlich auch ein Spieler in dieser Saison geworden, der relativ wichtig für uns ist, mehr in der Offensive als in der Defensive. Also so viel Positives, wie man über ihn sagen kann, auf dieser rechten offensiven Außenposition, so jedoch einiges muss man auch Negatives sagen in seinem Defensivverhalten. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig für ihn oder für uns, ihn in der Offensive zu haben. Deswegen war es wichtig, dass er auf diese rechte Position wieder rotiert ist. Dafür ist Rizzuto dann wieder nach links rotiert. Das ist so ein bisschen unsere Schlüsselposition, da wir da bisher echt in der letzten Saison und auch in dieser Saison wirklich noch keinen echten Linksfuß gefunden haben, der diese Position spielen kann und Rizzuto als Rechtsfuß sozusagen da auch eher zwangsläufig dann hinrotiert. Wir haben mit einem neuen Franzosen, Busmar, den wir vor der Saison aus Frankreich geholt haben, eigentlich einen Linksfuß geholt, mit Sascha Hertel noch einen zweiten Linksfuß eigentlich im Kader haben, aber der glaube ich auch aktuell verletzt ist. Und Busmar war dann auch auf der Bank und dafür hat man eher Rizzuto dann wieder auf links spielen lassen. Das war sozusagen hinten die Rotation und in der Offensive war es dann doch für mich auch überraschend, dass Jan Hochscheid wieder gespielt hat. Der war jetzt ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt, weil er tatsächlich Corona infiziert war. Und ist jetzt aber wieder mal nach einigen Spieltagen mal wieder reinrotiert. Saß jetzt schon ein paar Spieltage auf der Bank, wurde immer mal wieder eingewechselt. Und man merkt ihn dann auch schon etwas das Alter an. Ich finde es immer noch ein wichtiger Spieler, auch gerade so ein Führungsspieler, der, glaube ich, viele überraschende Momente auch vorne mal machen kann. Hat man ja in diesem Spiel auch wieder gesehen, der dann doch in der Offensive gut einsetzbar ist. Und der hat sozusagen, ich glaube, sogar linkes offensives Mittelfeld gespielt. Und dafür hat man einen der Sechser, der in Regensburg noch gespielt hat, Knjatic, der auch neu dazugekommen ist vor der Saison, der ist wieder auf die Bank gegangen. Also das waren so die Veränderungen in der Aufstellung von Aue. Und für mich eher positiv, dass man gesagt hat, hier auch ein offensives Zeichen, mit Hochscheid dann doch eher einen offensiven Spieler eingewechselt hat gegen eher einen defensiveren Spieler und auch mit Strauß, wie gesagt, einen doch offensiv starken Abwehrspieler dann noch mitgebracht hat. Deswegen war ich ganz positiv überrascht, dass Schuster eigentlich, so habe ich es jetzt rausgelesen, die Devise ausgegeben hat, nach vorn, Attacke und los geht's.
Genau. Und jener Hochscheid wird auch gleich wichtig beim 1-0 von euch. Dazu kommen wir gleich. Mhm. Vielleicht erstmal, ja, zu Beginn die erste Chance, ja, gab es auf unserer Seite, da habe ich schon fast das 1-0 für uns gesehen, Kopfball von Ziereis, ja, unplatziert rüber, war eigentlich eine ganz gute Position, hast du da einen kleinen Schrecken bekommen, gleich in der zweiten Minute, Thomas?
Genau, also das war einfach so, und auch darüber wird ja noch zu sprechen sein, so die gewisse Schwäche bei Standardsituationen, das war ja wieder eine Standardsituation, glaube ich, die erste Ecke diesmal. Und ich glaube, der kleine Pfandrich dann gegen den doch größeren Ziereis dann irgendwie am 5-Meter-Raum gestellt wurde und ja, Pfandrich sozusagen nichts mehr ausrichten konnte. Und ich fand es auch eine natürlich Riesenchance und natürlich erstmal zusammengezuckt. Das hätte auch sehr schnell in die Hose gehen können, das stimmt.
Ja, das wird sich auch so ein bisschen durchs Spiel ziehen, irgendwie die guten Chancen, die auf St. Pauli-Seite nicht genutzt worden sind. Ja, und dann, ja, in der 10. Minute haben wir dann gleich irgendwie, ja, wurden dann gleich abgewatscht sozusagen. Finn-Ole Becker führt den Ball im Mittelfeld, treibt ihn nach vorne, spielt einen Fehlpass und ja, dann auf einmal geht's bei euch ganz, ganz schnell. Wir hatten das schon erwähnt, also Hochscheid kriegt den Ball relativ zügig und ja, über Krüger auf der linken Seite geht der Ball dann in die Mitte, wo Testroh ja relativ zentral vom Tor steht und einfach schön platziert den Ball reindonnert.
Das war natürlich, da hat uns so in die Karten gespielt, ne? Dass man natürlich so einen groben Schnitzer in der Vorwärtsbewegung im Mittelfeld den Ball bekommt. Und so muss man sich das Spiel 2019, 2020, wahrscheinlich auch 2021 von Aue vorstellen, dass man versucht, den Gegner zu Fehlern zu provozieren und dann durch die doch sehr starke Offensive von Aue über Konter die Chancen nutzt. Und du hast gesehen, ihr habt es gesehen, wie schnell das dann gehen kann. Du hattest mich im Vorgespräch gefragt, wer dieser Florian Krüger ist. Das ist halt Florian Krüger. Der ist halt sehr, sehr schnell, ja nicht umsonst jetzt Jugendnationalspieler geworden. Den kann man links schicken, den kann man rechts schicken. Wird ja noch in der zweiten Halbzeit dann auch noch eine gute Position haben, wo er auch noch das 2-0 macht. Das war natürlich super herausgespielt, wobei man dann natürlich auch sagen muss, da wurdet ihr überrascht und wir haben es natürlich gut genutzt und schnell gespielt auch über Hochscheid, über Krüger, der dann auch den freien Mann mit Destro dann wieder schön in der Mitte sieht, der sich auch schön freigelaufen hat und dann ja relativ locker einschieben kann. Natürlich perfekter Start für uns, mit so einer Aufstellung auch und mit so einem schnellen 1-0 dann einfach besser agieren zu können. Dass uns das dann auch nicht so wirklich gelungen ist, das ist dann zwar schade, aber auch das ist Erzgebirge Aue in den aktuellen Jahren, dass sie es dann nicht hinbekommen, da irgendwie eine gewisse Ruhe reinzubekommen. Aber umso wichtiger, die Tore machen sie dann trotzdem.
Ja, um das nochmal aufzunehmen oder abzuschließen, also Brodersen kann da wenig gegen tun, gegen den Schuss. Der Fehler ist bei Finn-Ole Becker im Mittelfeld passiert, aber da muss ich auch mal Finn-Ole in Schutz nehmen. Also wer so viel macht wie Becker gestern in dem Spiel, ja klar, wer viel macht, macht auch Fehler zwischendurch. Bei uns immer ist es relativ gut zu sehen, dass wenn wir Fehler machen, werden sie auch gleich bestraft. Das ist die eine Sache. Aber trotzdem fand ich gestern, Becker war einer der besten Spieler auf dem Platz, neben Benatelli und Lawrence, fand ich. Und insofern ja, ist das wirklich ganz doof für uns und schade für uns. Dennoch hat er ein ganz tolles Spiel gemacht und ihr wart dann ja sehr effektiv. Ihr habt, genau wie du es gesagt hast, den Fehler sofort ausgenutzt und ja, Finn-Ole ist dann auch in der Rückwärtsbewegung, sah das ein bisschen unglücklich aus. Aber gut, ja.
Vielleicht so noch ein Fun-Fact. Genau, vielleicht noch ein Fun-Fact zu Krüger und Destro, weil das nicht das erste Mal war, dass sie sich dann ja so gefühlt blind verstehen und wissen, wo der andere steht und wo der andere hinläuft. Florian Krüger, ich weiß nicht, ob er es aktuell noch tut, aber auf jeden Fall bis zur letzten Saison, bis zum Sommer, hat gemeinsam mit Pascal Destro gewohnt. Also Destro ist ja schon etwas länger, glaube ich, als Krüger hier in Aue und Destro ja mit seiner ganzen Familie, mit Frau und zwei Kindern in ein Haus gezogen und bis zur letzten Saison hat dann dort als Untermieter oder wie auch immer Florian Krüger bei ihm gewohnt. Und wir haben ab und zu auch mal Fotos gepostet, wie sie abends zusammen essen, wie Florian Krüger, doch Florian mit den Kindern von Pascal dann spielt. Also die verstehen sich privat auch sehr gut. Und das ist natürlich perfekt, wenn man so diese gewisse Harmonie, auch gerade zwischen Stürmern, die sich vielleicht auch um einzelne Plätze in der Offensive ranken, irgendwie privat gut verstehen. Und das merkt man einfach, dass sie auch einen riesen Spaß haben, auf dem Platz gemeinsam Fußball zu spielen.
Er hat also seinen Herbergsvater mustergültig bedient.
Wenn er das nicht tut, dann hätte er dann da vielleicht auch ein Problem kriegen, ne?
Ja, verstehe. Okay. Ja, das war das 1-0. Ja, da ließ mich wieder alles zusammenzucken im Körper. Ich musste mich an die letzten Spiele erinnern und bin einfach nur irgendwie in mich zusammengesunken. Noch mehr zusammengesunken bin ich dann nach 15 Minuten, als ich sah, dass Ziereis sich verletzt hat, an die Leiste gegriffen hat. Und Bubala, der ja eigentlich quasi mal eine Auszeit haben sollte, dann auch direkt wieder rein musste, sollte. Und ja klar, Ziereis ersetzen musste, ist auch klar, wir sind da nicht so gut bestückt, gerade in der Innenverteidigung. Also zwangsläufig kommt Bubala dann, der aber dann auch fortwährend, fand ich, ein sehr solides Spiel gemacht hat. Ja, aber alles erstmal sehr unrühmlich irgendwie in den ersten 15 Minuten. Und dennoch, fand ich, haben wir die erste Halbzeit doch schon relativ dominiert spielerisch. Also sagen wir mal bis zum 16er auf jeden Fall. Das sah sehr, sehr anständig aus. Vor allem Benatelli muss ich da hervorheben. Was hat er bitte für eine wahnsinnige Übersicht und Ballführung und verliert irgendwie fast nie den Ball und nie den Zweikampf. Also auch wenn da mal zwei, drei Leute raufgehen. Ich habe das Gefühl, der wird uns jetzt fortläufig oder fortlaufend irgendwie die Ruhe vielleicht auch da im zentralen Mittelfeld reinbringen. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Wie hast du den wahrgenommen?
Also insgesamt fand ich ja, dass ihr euch relativ wenig davon beeindrucken lassen habt und dann doch versucht habt, euer Spiel runterzuspielen. Und das euch auch relativ gut gelungen ist, ohne dann vielleicht im Endeffekt dann doch die großen Chancen kreieren zu können. Ein, zwei Mal kann ich mich noch erinnern, dass Martin Mennel dann auch nochmal eingreifen musste, aber jetzt auch nicht wirklich so die großen Chancen es einfach gegeben hat. Aber das ist ja, ja. Trotzdem ein Punkt, was mich einfach seit Monaten oder ein paar Jahren dann einfach stört, dass dann Aue es einfach auch nicht schafft, und jetzt nicht böse gemeint, dann trotzdem aber gegen eine Mannschaft, die auch unten drin steht, nicht vielleicht doch auch mal nach einem 1-0 weiter offensiv spielt, wenn sie merkt, die sind dann vielleicht etwas verunsichert und da ist vielleicht eine Defensive das ein oder andere Loch und wir sind offensiv stark. Da dann nochmal weiter nach vorn zu spielen, um sich dann doch vielleicht nochmal den etwas größeren Vorsprung irgendwie rauszuschießen, sondern dass man sich dann eher hinten einigelt. Und da würde ich es eben auch nicht gelten lassen, zu sagen, dass dann der Gegner einfach so stark ist. Das kann man vielleicht gegen den HSV oder in Bochum, wo wir ähnlich, sagen wir mal, spielten und dann aber dann doch überrannt wurden von der spielerischen Klasse. Das hätte man hier auch anders, hätte man anders rangehen müssen. Aber ob es jetzt doch am fehlenden spielerischen Talent irgendwie liegt oder ob es an den Anweisungen vom Trainer liegt, das weiß ich natürlich nicht, aber das finde ich halt immer so schade, dass man sich nach einem 1-0 dann immer so einigeln lässt, wie auch immer, und dann eher versucht, wirklich, hier war es ja nach 10 Minuten, versucht schon nur noch auf Konter zu spielen, obwohl man eigentlich weiß, die Vorteile von einer eigenen Mannschaft liegen eher in der Offensive.
Das gleiche Problem hatten wir ja letzte Woche im Braunschweig genauso. Also wir haben früh das 1-0 gemacht in der zweiten Minute und haben dann einfach nicht weiter nach vorne gespielt, obwohl wir es hätten können. Und man hat dann schon gesehen, wie wir in der zweiten Halbzeit drum gebettelt haben, den Ausgleich zu bekommen. Wir gehen mit einer leichten Spieldominanz irgendwie in die Pause dann auch schon. Mir ist da sonst gar nicht mehr so viel aufgefallen in der ersten Halbzeit, außer dass wir gut gespielt haben und aber nicht zu zwingenden Chancen gekommen sind, ganz einfach.
Ja. Genau.
Das hat sich in der zweiten Halbzeit alles ein bisschen geändert, find ich. Da hat man dann schon gemerkt, dass St. Pauli mehr den Zug Richtung Tor hat, was zum Beispiel auch in der 47. Minute ein Beispiel war, endlich mal über die Flügel gespielt, ordentlich. Olsen bringt den Ball vielleicht ein bisschen zu scharf rein. Und Chiré fliegt da ein Stück vorbei. Wenn er das richtige Timing da hat, dann ist der Ball im Tor natürlich. Da kann auch Mennel, den ich als den besten Torhüter der zweiten Liga sehe, auch nichts machen.
Ja.
Genau. Ansonsten gibt es noch eine Chance, auch relativ früh in der zweiten Halbzeit, da habt ihr euch mal ein bisschen befreit. Hochscheid, einen schönen Schuss. Den Brodersen aber dann doch ganz, ganz gut hält und im Nachfassen so, also ja, das war jetzt nicht eine hundertprozentige Chance für Hochscheid, aber die muss man auch erstmal halten, denke ich.
Genau, genau. Ja, aber auch trotzdem gut gemacht. Ja. Und das ist das ja, warum man auch den Jan Hoschardt immer guten Gewissens in so eine Mannschaft stellen kann, weil er doch auch weiß, mit seinem Körper, den Körper einzusetzen, weiß, wo man stehen muss oder beziehungsweise auch immer weiß, wo das Tor steht dann auch. Und das hat man ja hier in der Situation ja auch gut gesehen, dass er mit dem Rücken zum Tor den Ball gut abschirmen konnte und dann doch auch einen Weg gefunden hat, um den Gegenspieler rumzukommen und auch einen dann doch guten platzierten Schuss hinzubekommen, den Brodersen dann doch gut gehalten hat, aber im Zweifel muss man ihn auch halten. Mit ein bisschen Glück springt der Ball dann doch vielleicht nochmal etwas weiter weg vom Handschuh von Brodersen, dass dann, ich glaube, Krüger war auch da, der dann irgendwie einen Schritt zu spät kam, aber Brodersen war dann doch näher am Ball. Trotzdem auch eine gute Chance, mit ein bisschen Glück und vielleicht ein bisschen genauerem Zielwasser geht er auch rein, aber trotzdem auch eine gute Chance.
Ja, wo wir gerade bei Brodersen sind, das wirst du vielleicht nicht ganz so gut vergleichen können, ich aber. Also ich, jetzt mal im Vergleich zu Himmelmann auch, ohne Himmelmann zu nahe treten zu wollen, ich fand Brodersen schon sehr präsent, auch in den Ansagen gegenüber der Abwehr. Ich fand das super gut, wie schnell er immer das Spiel eröffnet hat, mit weiten Abwürfen auch und so weiter. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, du wirst es nicht ganz so gut vergleichen können, deswegen sage ich das einfach mal. Und ich glaube, das könnte auch ja für die nächsten Spiele vielleicht eine ganz, ganz gute Geschichte sein.
Manchmal braucht man ja so kleine Impulse und als Trainer ist man dann auch mal begrenzt, Dinge zu verändern. Ein Torwart zu wechseln ist ja schon immer eine größere Geschichte. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass er Ruhe ausstrahlt und auch die Dinge, die er halten konnte, auch gehalten hat. Beim 2-0 kommen wir gleich noch mit dazu, sage ich noch was dazu. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass man jetzt in so einer Situation dann auch mal versucht, den Torwart zu wechseln.
Genau, das war einer der großen Erbhöfe, die gestrichen worden sind. Oder wie der Kicker schrieb, Erbfriedhöfe. Weiß nicht, ob das ein freudscher Schreiber war oder das wirklich so gewollt war. Gut, genau, und danach ja, wurden wir immer stärker irgendwie. Also wunderschön zu sehen, fand ich auch irgendwie, so um die 59. herum, so ein schöner Steckpass von Finn-Ole Becker auf unseren neuen jungen Stürmer Matanovic irgendwie, wo aber man auch sieht, wie klasse Mendel einfach ist und da den Winkel verkürzt und den 1A hält. Eine ähnliche Situation wird es nachher auch nochmal geben. Also Finn-Ole kann einfach richtig gute Pässe auf kleinsten Raum nach vorne spielen, finde ich.
Ja, also in der Situation haben wir halt überhaupt keinen Zugriff mehr im Mittelfeld dann bekommen, das hat man ja auch gesehen. Ja. Also und, wirklich die Kombination, die ihr dann machen konntet, aber trotzdem ja auch technisch erstmal man machen muss, die waren schon echt klasse und so. Der letzte Schuss hat dann halt noch gefehlt. Oder halt tatsächlich, dass Martin Mendel dann halt relativ gut auch noch ein, zwei, drei Dinge, die auf sein Tor gingen, dann gehalten haben. Das ist halt auch sein großer Vorteil, dass er mit seiner Erfahrung auch und auch mit seinem Körperspiel, was ja jetzt nicht dadurch, dass er nicht der größte Körper ist, aber dass er einen relativ niedrigen Schwerpunkt hat, glaube ich, kann er auch lange, lange stehen bleiben. Und das ist ja dann doch nochmal so ein Moment für den Stürmer, wo er vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenkt, wie man jetzt in diesem Torwart da vorbeikommt. Und da hat er gut, wie du gesagt hast, einmal die Ecke zugemacht, einmal lang stehen geblieben, einmal konnte, ich glaube, die Situation kommt noch, wo er dann nur der Stürmer den Ball vorbeilegen kann, der dann auch am Tor vorbeigeht. Auch da wieder, Martin Mendel hat wieder das gehalten, was er halten konnte. Einmal ist er am Ball vorbeigesprungen, da kann ich mich dran erinnern. Irgendwie gab es, glaube ich, eine Ecke. Ich glaube, die Situation kommt jetzt noch, so 70. ungefähr. Da hatten wir ein bisschen Glück, als Bubala, glaube ich, den Fallrückzieher dann übers Tor setzt. Da springt Mendel so ein bisschen im Fünfer unterm Ball durch. Aber ansonsten natürlich wieder ein, außer dieser Aktion, ein fehlerfreies Spiel.
Genau, die eine Situation hast du gerade noch erwähnt, quasi, wo wieder Matanovic irgendwie den Ball bekommt von Finn-Ole Becker und dann diesmal an Mendel vorbeispielt, aber da ist noch ein Abwehrspieler von euch und kann dann klären, ne?
Ja.
Genau. Und dann kommt irgendwie auch schon zu einem blöden Zeitpunkt und zu einem endgültigen, für mich eigentlich, das 2-0 von euch.
Für mich auch.
Paccarada an der Seitenlinie. Klärt den Ball, ja, so Art Fallrückzieher-mäßig fast schon irgendwie in die Mitte des Spielfelds, wird dabei gefoult. Der Schiedsrichter hat das wohl so ausgelegt, so ist die Regel. Ich bin jetzt nicht so regelkundig sozusagen, aber der Ball wäre ohnehin in die Mitte geflogen, glaube ich, ist die Begründung. Und das Foul ist im Prinzip danach geschehen. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich habe nur diese Begründung, die offizielle, gehört. Also,
genau. Weißt du nicht. Ich habe jetzt nochmal die Spieltagszusammenfassung mir angeguckt. Da wurde es genauso erklärt. Kann ich jetzt aber auch nicht nachvollziehen. Ja, es ist ja trotzdem noch eine Aktion, wo, und da gebe ich es ja auch
zu. Für mich
zu,
auch.
Hätte ich auch gesagt, das ist natürlich, also erstmal ist es ein Foul vom Auer. Ich glaube, Baumgart ist da draußen, der da an der Außenlinie den St. Paulianer dann einfach umrennt. Und ob und der Ball war, es ist ja trotzdem eine Aktion. Und also mich hat es gewundert, dass es dann kein Foul gepfiffen wird, dass es halt über den VAR nicht zurückgepfiffen wird, was wahrscheinlich die zweite, dritte Aktion vor dem Pass dann gewesen ist. Das kann ich dann noch eher nachvollziehen. Ja. Aber wenn die Regel tatsächlich so ist, dann kann ich es nicht nachvollziehen, dass es die Regel so gibt.
Also für mich ist das oder war das ein Foul. Ich bin nur ein bisschen zurückhaltend, weil ich schon öfter mal gemerkt habe, dass ich doch, obwohl ich 35 Jahre Fußball gespielt habe, dann doch nicht jede Regel und Detail kenne und manchmal auch daneben liege, ganz einfach. Deswegen bin ich da eher ein bisschen zurückhaltend. Ja. So als normaler Fußballfan am Fernseher war das natürlich ein Foul für mich, klar, keine Frage. Und das 2-0 fällt dann irgendwie. Krüger hebt den Ball rüber über Brodersen. Und das ist das, Schöne oder nicht Schöne heutzutage. Man sieht dann relativ schnell in der Wiederholung, dass das Tor zählen wird, weil spätestens dann wird sich der VAR einschalten. Das hat er auch getan. Und das Tor, mal unabhängig von dem Foul vorab an Paccarada, ist dann natürlich gegeben worden.
Ja. War natürlich ein super Moment für uns, ne? Weil das war, wie du es ja geschrieben hast, eigentlich sekündlich abzählbar, wann denn jetzt endlich mal St. Pauli eine von den vielen Chancen reinmacht. Und auch da natürlich wieder, wenn man so will, St. Pauli im Ballbesitz und durch einen individuellen Fehler, nennen wir es jetzt mal, kommt Aue an der Mittellinie schnell zum Ballbesitz und spielt schnell nach vorn. Und da fand ich tatsächlich, dass Brodersen etwas zögerlich rauskommt. Also mich hat es gewundert, dass Krüger, glaube ich, den Ball zweimal so aufspringen lassen kann, um sich dann zu entscheiden, ihn dann doch drüber zu heben. Kann jetzt aber jetzt auch irgendwie von mir missverständlich gesehen worden sein, aber auf jeden Fall hat es mich gewundert, dass er doch so viel Zeit hat, noch zu überlegen, was er jetzt macht. Aber auch da natürlich wieder super schnell gespielt und genau das ausgenutzt, was wir brauchen, Fehler des Gegners schnell auszunutzen und dann doch die großen Chancen, die wir dadurch kriegen, auch entsprechend reinzumachen, weil, wie gesagt, viele Chancen davor hatten wir nicht. Und ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, dass es auch in dieser 80. Minute oder wie es jetzt war, dass nach einer langen Zeit mal wieder eine Ballstaffette von Auer war, was sie vorher 15, 20 Minuten vorher nicht geschafft haben, nämlich 2-3 Bälle mal in den Auer reinzuhalten. Da sieht man auch mal wieder, welches Übergewicht in dieser Phase Auer hatte, St. Pauli hatte. Und das natürlich, aber auch da wieder einmal die Chance gehabt und einmal die Chance genutzt. Und das in so einer Phase und das in der 80. oder 79. Minute, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss da der Zack zugemacht werden und das muss es gewesen sein. Ja? Also natürlich mit viel Glück und natürlich auch nicht gerechtfertigt, aber der Fußball ist nun mal nicht fair. Und das waren für mich eigentlich die drei Punkte, die ich in dem Moment eingesagt habe.
Ja, genau. Ich hab in der Zeit schon eine Viertelstunde das Spiel im Stehen gesehen, weil ich nicht mehr sitzen konnte. Und bin dann nach dem 2-0, habe ich mich zurückgezogen irgendwie in den Türrahmen zwischen Wohnzimmer und Flur. Da bin ich dann auch fortwährend geblieben und habe mich da so in so einer verkrampften Haltung irgendwie aufgehalten. Was jetzt, um diese verkrampfte Haltung zu lösen, nicht ganz unwichtig ist, ist die Einwechslung um die 80. herum. Dreifachwechsel, vorher nicht bedachten Spieler vom letzten Spiel, also Knoll, Ditgen und Makienok kommen rein für Salazar, Paccarada und Schiré. Und ja, dieses Trio soll dann irgendwie auch dazu beitragen, dass wir das Spiel noch drehen können, zumindest auf dem Unentschieden. Dann kommen jetzt diese Reihe von Standards. Generell hatten wir ja 8 Ecken, ihr seid 2 Ecken, also wir hatten schon ordentlich Ecken und Ecken ist eigentlich auch überhaupt nicht unser Ding, finde ich. Die kommen immer viel zu unpräzise. Nicht aber beim 1-2, als Knoll die Ecke tritt. Die ist, kommt gut scharf und platziert rein. Macki noch verlängert. Und Ditkin kann dann ja am rechten Pfosten das Ding reindrücken. Ne? Mhm. In der 81. war das.
Ja, gute,
und da
gute
keimte nochmal sowas wie Hoffnung auf, natürlich bei mir.
Ja, ja. Natürlich, ja, bei mir begann wieder das große Zittern, weil einfach ja der Anschluss einfach viel zu schnell passiert. Ne? Natürlich kann bei dem 2-0 trotzdem immer noch schnell was passieren, aber dann muss man es irgendwie schaffen, auch gerade bei einer Standardsituation, das irgendwie besser zu verteidigen. Gerade wenn man so die zwei Großgewachsenen da drin hat, dürfen eigentlich nicht solche Kopfballverlängerungsaktionen irgendwie passieren. Wobei Makenjok ist ja auch dann trotzdem auch ein großer Spieler. Aber auch da jetzt im Nachhinein in dem Spielbericht, den ich nochmal kurz angeguckt habe, gesehen, ganz witzig, wenn man sich das nochmal anguckt, dass genau vor der oder genau in der Situation, wo die Ecke reinkommt, Krüger auch noch am 16-Meter-Raum steht und tatsächlich nochmal hinweist, dass hinten am langen Eck Ditgen komplett frei steht und dann sich der Auer Tom Baumgart zwar noch zu ihm hinorientiert, aber dann trotzdem einfach zu spät ist. Also das fand ich halt dann irgendwie auch wieder nachvollziehbar, dass man dann ja in so einer Situation dann nicht trotzdem immer noch hellwach ist und konzentriert ist und dann zu gucken, wo man im 5-Meter-Raum oder in jemandem zugeordneten Raum wohl der eigene Mann steht und ihn dann entsprechend auch bei dem 2-0 deckt. Das war schon sehr ärgerlich, da so schnell dann einfach den Anschluss zu kriegen, weil dann war natürlich wieder alles offen und dann war wieder alles auf, ja, sozusagen auf Null gestellt. Und man musste jetzt noch inklusive Nachspielzeit 10 Minuten zu spielen und das wird echt hart. Und ja, So war es ja dann auch.
Also Pauli hat dann ja auch nur noch gedrückt und man hat gut gemerkt halt, dass diese Frischen da in der Offensive auch, also Knoll, Ditgen und Makinok schon eine richtig gute Einwechslung war natürlich, weil die wirklich ganz viel Power gebracht haben. Vor allen Dingen Ditgen fand ich halt so, ne? Der hat halt fortwährend seinen Gegenspieler abgeschüttelt, ganz ziemlich lässig sogar halt. Und ja, dann gab es nochmal in der 89. einen Freistoß von der linken Seite von Knoll. Und ja, der Ball segelt in den, oder ja, kommt in den 16er. Lawrence schießt an den Pfosten, übrigens schon das zweite Mal, das hatte ich von unterschlagen. Chiré hat ja auch schon mal nochmal in der zweiten Halbzeit einen Pfostenschuss gehabt.
Ja.
Und ja, Makinok noch hat endlich mal das Glück und steht da, wo ein Torjäger stehen soll und ja, haut den Abpraller zum 2-2-Einstand rein. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt könnte es auch noch ein 3-2 werden. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, mit Publikum, nach dem Spielverlauf, wir hätten dieses 3-2 geholt, da bin ich mir relativ sicher.
Nee, Michael, mit Publikum, da wäre ich ja am Gästeblock gestanden und mit mir hat Aue noch nie verloren auf St. Pauli. Also das wäre nicht passiert. Ja. Also ich glaube, es wäre genau zum 2-2 gekommen. Aber ich kann es ja wieder nur wiederholen. Ja. Was war es dann? 88., 89. Minute und wieder eine Standardsituation. Und da war tatsächlich auch Sören Gonter an Lawrence dran. Also verliert, ich glaube sogar, es war ein Kopfball, irgendwie so ein verlängerter Kopfball dann dran. Also auf jeden Fall kommt Sören Gonter dann nicht zum Ball im näheren 16-Meter-Raum. Und der Ball geht dann hinten an den Pfosten. Und dann da ist natürlich dann jetzt dann immer so eine Konfusion bei so einem Pfostenball, dass dann jetzt keinem dann nochmal danach die Schuld gegeben werden kann, auch natürlich Martin Mendel keine Schuld trifft. Aber gerade bei zwei Standardsituationen, bei einem 2-0 auswärts und der Gewissheit, man hat hinten zwei große Klötze drin, die eigentlich in dem Moment alles raushauen, ganz egal, irgendwie nur alles raushauen müssen. Und da halt bei zwei Situationen es nicht schaffen, ja, also war ich echt schon sauer gestern, als das dann noch passiert ist. Und nicht nur, weil ich dann heute diese Spieltagsbetrachtung, Rückschau dann machen muss und über so einen Quatsch dann erzählen muss. Aber das war schon echt schade, weil es echt auch zwei verlorene Punkte sind. Und du hast ja gesehen, wie unser Spiel ist. Also wir sind spielerisch nicht besonders dolle und wir sind auch nicht so gut wie jetzt vielleicht dieser Platz 7, 8, 9 oder wo wir stehen oder vor dem Spiel irgendwie Platz 6 oder so. Das waren viele Spiele, die wir genau so gewonnen haben, wo wir genau so die Punkte geholt haben. Und das geht glücklicherweise bisher oft gut. Jetzt ist es mal halb schief gegangen. Das kann aber auch mal über eine gewisse Serie dauerhaft recht schief gehen. Und deswegen bin ich halt einfach sauer, dass wir diese zwei Punkte hier verloren haben, weil ich auch da wieder erstmal die 40 Punkte voll haben möchte, so schnell wie möglich. Und dann alles passieren kann, was dann halt passiert. Aber ich wirklich Punkte sammeln möchte. Und gerade im Moment, wo man nach 80 Minuten 2-0 führt auswärts, sind das für mich eigentlich drei sichere Punkte und es ist dann am Ende nur ein Punkt geworden. Und das ist echt beschissen, auch wenn natürlich für den normalen Fußballfan so ein Spiel normalerweise für St. Pauli klar ausgehen müsste. Aber man ist natürlich auf einer Seite dann kein normaler Fußballfan.
Also ich bin da auch ein bisschen ambivalent, aber also ich genieße das sehr, wie St. Pauli gerade spielt. Bei allen Niederlagen auch bin ich mir sicher, dass das auf Dauer die bessere, sag ich mal, bessere Herangehensweise auch ist, quasi über den spielerischen Ansatz einen starken zu kommen. Und das sieht man halt bei St. Pauli. Das muss ich halt nur noch in Ergebnissen ummünzen. Und ich glaube, das wird kommen. Und man sieht einfach, dass da einfach eine gute Mannschaft ist. Also da sind noch so ein, zwei kleine Stellschrauben. Und wenn die einmal gestellt sind, dann werden die auch erfolgreich sein. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja. Ja. Also ich glaube auch so von außen betrachtet, ein junges Team, auch gerade jetzt ja auch nochmal, ich glaube auf der Bank habe ich jemanden gesehen, der hat nicht mal eine Rückennummer zugeordnet bekommen bei Kicker in der Aufstellung, bei euch ein junger Spieler auf der Ersatzbank. Also ich glaube auch, dass es so ein typisches Zeichen ist für so eine junge zusammengesetzte Mannschaft, die noch eine gewisse Zeit braucht, vielleicht so einen Entwicklungsschritt jetzt machen muss, aber dann doch, wenn es mal eingespielt ist und da bin ich auch immer so ein Fan der Serie. Wenn man dann mal so eine gute Serie hat, dass man mal über mehrere Spieltage Erfolgserlebnisse hat, man sich dann auch gerade durch die Spielweise in so einen Rausch spielen kann und dann kommen die Punkte von allein. Aber man muss natürlich erstmal in so eine Positivserie kommen. Ich glaube, genau darin steckt Aue gerade, dass sie wirklich mit relativ wenig Mitteln viele Punkte holen. Bei euch ist es aktuell genau das Gegenteil.
Ja, bemerkenswert hier vielleicht nochmal, normalerweise vergibt der Kicker Noten erst spätestens ab einer Einwechslung in der 60. Minute. Mackinock kam in der 80. rein und rutscht trotzdem in die 11 des Tages damit und kriegt eine 1,5. Das wird auch sehr selten vergeben. Fand ich jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Also wenn das jetzt ein Hattrick gewesen wäre, okay. Ja. Ansonsten, wie gesagt, bei mir sind besonders hervorgestochen tatsächlich Lawrence im Spielaufbau hinten. Da habe ich richtig Lust drauf auf die nächsten Spiele. Brodersen auch, Finn Olebecker hat mir wunderbar gefallen und ein bisschen unsicher fand ich noch Paccarada, aber gut, der hat auch lange nicht jetzt Stamm gespielt. Trotzdem schauen wir mal, wie sich das entwickelt, also das würde mich freuen. Thomas, bevor ich das hier heute quasi beende, Folge, weil wir schon wieder relativ weit vorangeschritten sind, gegen wen spielt ihr am Wochenende, wollte ich gerade sagen, jetzt in der englischen Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag spielt ihr, glaube ich.
Nee, genau, wir haben Topspiel sozusagen, wir dürfen in Anführungsstrichen das Donnerstagsspiel, also das Einzelspiel machen, Donnerstagabend, 20.30 Uhr, zu Hause gegen den KSC.
Ah ja, spannend, genau, Karlsruhe ja auch auf dem letzten Wochen auf dem aufsteigenden Ast, könnte ganz spannend werden. Absolut. Gut, Thomas, dann wünsche ich dir dafür erstmal viel Erfolg, auch für die restliche Saison und schauen wir mal, was dann die Rückrunde bringt. Ja.
Das wünsche ich euch natürlich auch. Viel Erfolg und dass wir hoffentlich bald mal wieder alle im Stadion zusammenstehen können.
Genau, das ist sowieso das Wichtigste und davor kommt noch die ganze Gesundheit sowieso, den ganzen Bums hier einmal durchstehen und dann gehen wir wieder alles ins Stadion und dann freuen wir uns drauf, genau. Ja, vielen Dank, Thomas, für dich.
Wir schaffen das. Ja, sehr gerne. Ja.
Vielen Dank an dich und schönen Abend. Und ich erzähle noch mal kurz, wie es bei uns weitergeht, weil ich hatte ja schon gesagt, englische Woche und das heißt, es war bei uns Ausnahmezustand bei uns beim Millanton. Also Yannick hat schon heute das VDS für Würzburg aufgenommen, wird morgen veröffentlicht. Ich nehme morgen Abend bereits das VDS gegen Düsseldorf auf. Leider geht es manchmal nicht so anders zu Time, obwohl noch das Würzburg-Spiel danach kommt. Das geht nicht aus Termingründen, wird aber auch erst Donnerstag oder Freitag erscheinen. Am Mittwoch holen wir uns 3 Punkte in Würzburg. Am Donnerstag ist die Mitgliederversammlung des FC St. Pauli abends. Da brauchen wir auch wieder ordentlich Zeit für. Und dazu haben wir übrigens heute auch schon einen Blogpost veröffentlicht, das einmal sozusagen thematisiert, wie wir in Zukunft mit der Bild umgehen wollen, weil es da letzte Woche in Düsseldorf auch so einiges gab. Das wird bestimmt auch morgen Thema im VDS werden. Wenn ihr da mitdiskutieren wollt, macht das gerne bei uns im Blog. Dafür haben wir die Kommentarspalte unter dem Artikel. Ja, und am Freitag gibt es die große interne Millanton-Weihnachtsfeier mit reichlich Bier von Care wieder und leider aber natürlich über Zoom. Und am Samstag holen wir uns 3 Punkte gegen Düsseldorf und gehen dann entspannt in die Weihnachtswoche und bringen die Content-Flag mal in den Schuppen zum Abkühlen und melden uns dann Anfang des Jahres wieder gegen Greuther Fürth erstmal soweit. Ja, bis dahin also, bleibt alle gesund und lasst uns die ganzen Punkte noch holen, die es diese Woche gibt und dann hören wir uns demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.